Sinn oder Unsinn? Das ist hier die Frage. Und ich kann euch sagen, Horst Dieter und ich, wir haben uns nicht vorher abgesprochen, wo man das vielleicht bei dem Titel mutmaßen könnte. Eins nach dem anderen. Erst einmal, moin, moin, liebe Hamburger und dazugereiste. Margit und ich, wir freuen uns, heute Morgen mit euch und bei euch sein zu dürfen. Und wenn ich so locker vom Hocker so euch mit moin, moin anrede, dann hoffe ich zumindest, dass das klar geht. Wir sind ja schließlich unter uns Norddeutschen. Ich habe so den Eindruck, dieses Moin hat so ein bisschen Kultstatus bekommen. Wenn man so bestimmte Serien sich anguckt, also selbst im süddeutschen Raum taucht irgendwie so ein Moin auf. Und man selbst hat es vielleicht erlebt, dass man einen Moin mit nach Bayern beispielsweise nimmt. Allerdings bin ich da etwas zurückhaltender, weil alles erlebt, grüßt jemanden nachmittags mit Moin oder Moin Moin. Und spätestens im Nachmittagsbereich kommt so ein Stirnrunzeln und man meint es an der Nasenspitze ablesen zu können. Ah, die Norddeutschen kamen mir schon immer ein bisschen seltsam vor. Wir wissen natürlich, Moin heißt nicht Guten Morgen, obwohl das jetzt ja passen würde. Aber was heißt das eigentlich? Moin. Es gibt verschiedene Herleitungen, in der Tat. Ich habe das mal, weil ich vor ein paar Jahren dachte, das musste mal auf den Grund gehen. Was heißt das eigentlich? Sprichst du oft Moin Moin? Es gibt verschiedene Herleitungen, die für mich am interessantesten und belastbarsten kamen aus, man glaubt es vielleicht, Niederlanden. Und wenn euer Schwiegersohn Marion Joachim da wäre, könnte das vielleicht bestätigen. Und die Herleitung für ein Moin aus dem Niederländischen heißt so viel wie schön, dass du da bist. Und einige von euch erinnern sich vielleicht noch, ich habe euch begrüßt nicht mit Moin, sondern Moin Moin. Und dann heißt das so viel wie schön, dass du da bist, ich habe Zeit für dich. Schön, dass du da bist. Ich habe Zeit für euch. Nicht schlecht, oder? Und haben wir heute Morgen schon von unserem himmlischen Vater das vernommen? Genau dieses Wort, dieses Moin Moin. Schön, dass du da bist. Ich habe Zeit für dich. Ich denke, ich darf uns das in diesem Sinne jetzt und hier noch mal ganz besonders zusagen. Denn der Vater ist unter uns und er ist eigentlich der Einladende und sagt gewiss, schön, dass ihr heute Morgen hier seid. Ich habe Zeit für euch. Ich habe Zeit für euch, für eure Gebete, für den Dank, für den Lob, für eure Bitten, für eure Anliegen, für eure Fürbitten. Ich freue mich, habe Zeit, bin dabei, wenn ihr das Brot brecht, wenn ihr eure Stimme erhebt, und wenn ihr euch unter mein Wort stellt. Schön, dass ihr da seid. Ich habe Zeit für euch. So spricht der himmlische Vater zu uns. Ich möchte noch mal beten. Vater, du bist der im Prinzip Einladende. Du bist unter uns. Wir brauchen dich gar nicht hinzuzubitten. Du bist da. Du hast Zeit. Immer. Auch jetzt ganz besonders. Wir bitten dich um deine Leitung, um deinen guten Heiligen Geist, für das Gesprochene wie auch für das gehörte Wort, dass es uns trifft, bewegt, führt und leitet dorthin, wo du uns haben möchtest. Lob, Ehre und Preis dir allein durch Jesus Christus. Amen. Amen. Die Schriftlesung, die Margit für uns gehalten hat, hat eine Dramatik in sich gehabt. Ich weiß gar nicht, ob wir das vorhin so richtig mitgespürt haben. Wir kennen das ja aus Genesis, aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 43, die ersten 8 Verse. Überleben hing in der Situation damit zusammen, wieder Vorräte an Land zu kriegen. Josef in Ägypten, genau wie von Gott ihm gegeben, hatte vorausgesagt, 7 fette Jahre und 7 Dürrejahre. Und in dieser Dürrezeit befand man sich, es betraf nicht nur Ägypten, sondern auch die umliegenden Länder. Und einmal waren ja schon Jakobs Söhne dort gewesen, hatten ganze Ladung rangefahren, aber das reichte nicht, weil es dauerte so lange. Und jetzt war wieder die Situation und Jakob bat seine Söhne, macht euch wieder auf. Da gab es ein Problem. Ich lese nochmal kurz rein, die Verse 3 bis 5, 1. Mose 43. Juda erwiderte, der Mann hat uns ausdrücklich gesagt, lasst euch nicht mehr hier blicken, außer ihr bringt euren Bruder mit. Wir können also nur gehen und Getreide kaufen, wenn du Benjamin mit uns kommen lässt. Sonst hat unsere Reise keinen Sinn. Vorgelesen aus der Hoffnung für alle. Sonst hat unsere Reise keinen Sinn. Und Jakob ringt mit sich. Er meint ja schon, seinen Lieblingssohn Josef verloren zu haben. Und er kämpft mit seinen Söhnen und sagt, ihr wollt mich wohl jetzt vorzeitig ins Grab bringen. Wenn ihr jetzt auch noch Benjamin, den zweiten Sohn meiner Lieblingsfrau, mitnehmt, ich komme ums Leben. Und was soll das? Und jetzt kommt dieses Spiel. Was ist das für ein Unsinn? Warum muss denn Benjamin mit? Was für ein Blödsinn, ich verstehe das nicht. Und die Söhne haben das anscheinend vielleicht auch nicht so genau verstanden, warum Benjamin, warum ihr Bruder mitkommen muss. Aber eins haben sie schon verstanden. Da ist jemand, der hat das Sagen und hat eine klare Ansage gemacht. Ohne Benjamin läuft nichts. Aber die Dramatik in der Situation, Lebensmittel mussten her. Es musste etwas passieren. Und wir wissen, wie das alles ausging. Das Ganze hat ein gutes Ende gefunden. Aber wir halten fest, sowohl Jakob als auch die Söhne hielten das wahrscheinlich für Unsinn, für blödsinnig. Also die Worte, die Horst Dieter heute zum Herrn macht, aber man hätte ich ja nicht, also du hast sogar von Schwachsinn einmal gesprochen, ne? Oder Irrsinn oder so, also. Aber das sind, wo man sagt, also was soll das? Führt uns doch nicht zum Ziel, aber in dem Fall schon. In dem Fall sollte sich herausstellen, es wird alles zum Ziel und zum Guten und zum Richtigen führen. Dann schon. Aber so ist das manchmal. In gewissen Situationen, vielleicht erinnern wir uns noch an die Schulzeit, da gab es bestimmte Dinge und du hast gedacht, vielleicht auch mal gesagt, so ein Blödsinn, dieses Fach brauche ich doch nicht. Nachher stellte sich heraus, doch sinnvoll, da was für getan zu haben. Manchmal auch nicht. Und manchmal, also ich meine, jeder mag ja immer für sich sprechen, insofern spreche ich für mich. Manchmal habe ich schon etwas getan, in bester Überzeugung sehr sinnvoll, stellte sich, also Winter ein paar Jahre her, Margit und ich wohnten noch nicht im beschaulichen Stadtteil Kiel-Holtenau, sondern mehr City-mäßig, verfügten damals schon über ein Auto, aber nicht wie heute über ein Carport, kein Stellplatz, geschweige denn eine Garage. Und das bedeutete, und einige von euch können das vielleicht nachempfinden, du kommst abends nach Hause und der Abend war relativ spät vom Dienst und du ziehst Kreise, um einen Parkplatz zu suchen und irgendwann abgestellt nach oben. Der nächste Morgen begann, ich erinnere mich noch, sehr früh, weil eine Sitzung schon, ich glaube, für 7 Uhr terminiert war. Steh auf, Winterzeit, es kam, wie es kommen musste, es hatte geschneit. Also war ich nicht nur mit der Aktentasche bewaffnet, sondern mit Eiskratzer und Eisschieber, rannte runter, wohnte damals in der Scharnhorststraße, die Forstbaumschule, wenn das einige von euch vielleicht kennen, sehr, sehr nette Gegend. Aber an dem frühen Morgen stand ich unten, guckte, wo habe ich meinen Wagen geparkt? Also sowas passiert natürlich nur mir, ist ja klar, spätabends abgestellt, du weißt nicht mehr, wo hast du den geparkt? Scharnhorststraße entlang, nächste Querstraße, Bülowstraße, runter, ich sah schon etliche Autos, nicht alle, etliche Autos eingeschneit. Ich runter zur Parallelstraße, Feldstraße, guck. Aber ich war mir dann auf einmal ziemlich sicher, hier in der Feldstraße musst du ihn abgestellt haben. Und da ist er, unser Golf 4, klasse, aber natürlich, wie es kommen musste, eingeschneit. Und ich, gib Kante, Schneefeger dabei, links, rechts und Eiskratzer, zack, zack. Guckte auf die Uhr, meine Güte, Zeit lief mir davon und gearbeitet und so weiter. So, denke ich, jetzt soweit frei, kannst die Tür öffnen, schon mal Motor anlassen. Macht man normalerweise nicht, an dem Morgen wollte ich es trotzdem machen. Und ihr ahnt es schon, Türschloss vereist. Oh, ich dachte, das kann nicht wahr sein, auch das noch. Aber ein paar Handwerker ganz früh unterwegs sahen mein Malheur schon. Kein Problem, wir können Ihnen Türschlossenteiser geben. Das wird dann sicherlich klappen. Türschlossenteiserei. Finger drauf, ihr kennt die ganzen Tricks. Oh, ich sage, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Ich gucke so ein bisschen, wisch. Das ist so, es sieht so ein bisschen seltsam anders in dem Auto aus. Ich trete ein Stück zurück, ich gucke mich um, das war nicht mein Auto. Und dann, ich denke mich, Laustafel, 10 Meter weiter in der nächsten Ecke, völlig schneefrei, mein Gott. Ich schnell, Türschloss und Eiser zurück, nochmal umgeguckt, ins Auto und los und weg. So ein Blödsinn, so ein Unsinn. Dieses Erlebnis am frühen Morgen ist für mich zum Bild dafür geworden, dass ich der besten Überzeugung war, das sehr Sinnvolle zu machen, mein Auto vom Schnee zu befreien. Aber es war Hektik, ich hatte nicht die Übersicht, ich bin nicht, wie ich es vielleicht hätte schon mal vorher machen sollen, mal einen Schritt zurücktreten, mir mal die Gesamtsituation anzugucken und festzustellen, das ist gar nicht dein Wagen. Also ein Stück weit gehetzt vom Alltag, ein Stück weit nicht den Durchblick gehabt und schon, obwohl ich beste Absicht war und hättest du mich gefragt, was machst du? Ich sage, ich kratze meinen Wagen frei. Völliger Blödsinn. So kann das gelegentlich passieren. Du bist der Meinung, du machst was Sinnvolles und liegst voll daneben. Ich weiß, sowas passiert nur mir, aber ich dachte, ich teile euch das mal mit. So habt ihr gleich ein Stück weit von meinem Leben auch mitbekommen. Sinn oder Unsinn, das ist hier die Frage. Und wenn euch das so ein bisschen in den Ohrläppchen klingelt, dann denkt ihr, so diese Formulierung kommt mir vielleicht bekannt vor. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Und ich hoffe, der gute William Shakespeare ist mir jetzt nicht übel, dass ich mich so ein bisschen angelehnt habe. Und wenn er es mir übel nimmt, macht das vielleicht auch nicht so viel. To be or not to be, that is the question. Und diejenigen von euch, die sich vielleicht mit Tragödien gut auskennen, übrigens, ihr kennt den Unterschied zwischen einer Komödie und einer Tragödie. Billy Wilder hat das mal so erläutert. Stell dir vor, ein Mann läuft schnellen Schrittes die Treppen runter, fällt hin, steht wieder auf, ist eine Komödie, bleibt er liegen, eine Tragödie. Wer sich also in Sachen Tragödien gut auskennt, der weiß, Hamlet, Prinz von Dänemark, und wer es ganz genau wissen will, 3. Aufzug, 1. Szene, wo diese existenzielle Frage kommt, sein oder nicht sein, das ist hier die Frage, to be or not to be, that is the question. Und das trifft auf den Titel, den ich für uns heute Morgen ausgesucht habe, meine ich zumindest zu 100% zu. Wenn das nicht die existenzielle Frage ist, Sinn oder Unsinn unseres Lebens, was dann? Wenn das nicht genau diese Schlüsselfrage ist für unser Leben, welche Frage dann? Und ich gehe noch ein Stück weiter in Anlehnung auch an die Schriftlesung, in die Szene, in die wir uns nochmal vielleicht hineingedacht haben. Ja, ich meine, in letzter Konsequenz geht es sogar um Tod und Leben. In Bezug auf die Antwort, die wir ganz persönlich dieser Frage nach dem Sinn unseres Lebens geben. Ich lade euch ein, ganz kurz, wenn ihr in Kiel wärt, hätte ich gesagt, Holzenstraße, das ist unsere Fußgängerzone. Ich sage, stellt euch vor, ihr seid bei euch hier in Hamburg in der Mönckebergstraße, linke Hand die gute Pick- und Kloppbock-Tüte, gut gefüllt, rechts die Karstadt-Tüte. Dementsprechend kommt eine junge Frau auf euch zu, erkennt, dass ihr schweren Lastes seid und sagt, Entschuldigung, nur 3 Sekunden, eine Frage und bitte beantworten Sie, ich sehe, Sie sind schwer beladen, diese Frage mit nur 3 Sätzen. 3 Sätze, mehr möchte ich gar nicht von Ihnen hören. Was ist der Sinn Ihres Lebens? Ihr habt das wesentlich bequemer, hier hoffentlich auf euren Stühlen, nicht bepackt, sondern hoffentlich relativ bequem. Aber an dieser Frage, bei dieser Frage möchte ich tatsächlich, dass wir einmal ganz kurz innehalten und überlegen, wie würde ich jetzt in diesem Augenblick antworten auf die Frage, was ist der Sinn deines Lebens? Kurze Pause. Gib dir bitte selbst eine Antwort. Was ist der Sinn deines Lebens? Maximal 3 Sätze. Du hast dir eine Antwort gegeben. Ist gut. Die Antworten, die man bekommt, wenn man fragt, das ist ein riesiger Bogen. Jugendliche gefragt, und nur mal so, um das mal reinzuschnuppern, haben auf die Frage nach dem Sinn ihres Lebens geantwortet, wie zum Beispiel mit Arbeit, Geld verdienen, Familie gründen. Einziger Sinn des Lebens ist, die menschliche Rasse zu erhalten, fortzupflanzen. Andere, die sehr klar antworteten, für mich hat das Leben keinen Sinn, überhaupt halte ich mein Leben für einen Zufall. Umwelt erhalten, schützen, nicht weiter zerstören, bis auf der Erde kein Leben mehr möglich ist. Ein weiterer sagte, wenn mit dem Leben alles aus ist, hat das Leben keinen Sinn. Es ist nur dann sinnvoll, wenn der Mensch nach dem Tod weiterleben kann. Das renommierte Allensbacher Institut, langjährig unter der Leitung von der Nölle Neumann, die zwischenzeitlich verstorben ist, die haben sehr interessant über die kompletten zurückliegenden Jahrzehnte immer wieder Umfragen gestartet nach dem Sinn des Lebens. Und auch dort, nicht nur, aber auch im Fokus die junge Generation und die Mehrheit, die das Gutachten bzw. die Umfrage, die ich zuletzt reingelesen habe, liegt jetzt 6-7 Jahre zurück. Dort war die Mehrheit, die gesagt haben, Spaß haben, das Leben genießen. Das war die eindeutige Mehrheit. Aber jeder Fünfte sagte auch, das ist mir zu wenig. Und bei diesen Umfragen, die alle Jahrzehnte gemacht werden, gibt es auch eine sogenannte explizit religiöse Antwort, die man ankreuzen kann. Und diese Antwort lautet, das tun, was Gott von mir erwartet. Das tun, was Gott von mir erwartet. Das haben bei der letzten Umfrage 16% angekreuzt. Im Westen, das ist immer noch mal unterschieden, in den neuen Bundesländern 16%. Im Vergleich 1974, muss jetzt kommen, Margit, Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland, 1974 waren es noch 22%. 22% haben 1974 geantwortet, im Blick auf die Frage nach dem Sinn meines Lebens, das zu tun, was Gott von mir erwartet. 16%, gut 30 Jahre später. Wenn man bei den Philosophen reinstöbert, und das muss man fast ja zwangsläufig, weil wenn du die Frage stellst, die Frage nach dem Sinn des Lebens, mutet das ja ein Stück weit erst einmal auch philosophisch an. Jean-Paul Sartre sprach davon, dass wir zum Dasein verflucht sind oder zur Freiheit verdammt. Albert Camus kam zu dem Ergebnis, dass man sich in diesem eiskalten, durchsichtigen und begrenzten Universum damit abfinden muss, dass es keine Hoffnung geben kann und darum auch keinen Trost. Ob uns das so richtig weiterhilft, mag jeder für sich selbst entscheiden. Der in den 60er Jahren ermordete Prediger und Bürgerrechtler Martin Luther King hat einmal formuliert im Blick auf Sinn, sehr interessant. Es ist nicht der Sinn des Lebens, glücklich zu sein, Freude zu haben und dem Schmerz zu entgehen, sondern den Willen Gottes zu tun, komme, was da kommt. Sondern den Willen Gottes zu tun, komme, was da kommt. Es gab immer wieder Zeiten bei mir, wo ich ganz bewusst Menschen, die ich auch schon längere Zeit kannte, bei einer passenden oder unpassenden, ich hoffe immer eher passenden Gelegenheit, direkt gefragt habe, sag mal, jetzt heute, so wie ich das eben gerade auch euch gegenüber getan habe, wie würdest du sagen, was ist der Sinn deines Lebens? Sehr spannend im Übrigen. Ich kann das nur empfehlen. Ich werde auch demnächst wieder mal so einen Anlauf nehmen, um mit Menschen genau über diese Frage ins Gespräch zu kommen. Das ist sehr, sehr interessant, was ich dort immer wieder erlebt habe. Menschen, die ich schon auch längere Zeit kannte. Die drastischste Antwort, die ich auf die Frage nach dem Sinn des Lebens gehört habe, war von, ja, wir kannten uns eigentlich fast von der Schulzeit her und waren ein paar Jahre vergangen. Eine junge Frau, hochgebildet, und ich fragte sie, Mensch, Sinn des Lebens, und guckte mich völlig ergeistert an und sagte, lass mich mit dieser Frage in Ruhe, dann könnte ich mir gleich einen Strick nehmen. Boah, das liegt schon ein paar Jahre zurück, aber ich war sehr getroffen. Sehr getroffen. Menschen aus meinem Freundeskreis, einige, die ich für, und das sind sie auch, alles andere als oberflächliche Menschen, tiefgehende Denker. Du sitzt mit denen am Tisch, auch das bietet sich eher an, dass man das unter vier Augen macht. Ich frage ihn auch, Mensch, der Sinn deines Lebens. Und ich denke, da kommt was. Entgeisterte Augen. Das ist schon gut, dass du mir die Frage mal so stellst, aber so genau habe ich noch nicht darüber nachgedacht. Ich weiß es nicht so genau zu beantworten. Das habe ich nicht nur einmal gehört von Menschen, die wirklich alles andere als oberflächlich durchs Leben gehen, aber ganz konkret auf die Frage nach dem Sinn ihres Lebens angesprochen, eine gewisse Sprachlosigkeit. Und ein drittes, ich erinnere mich an eine Familie, ein junges Ehepaar, die bei uns damals in die Gemeinde kam, zum Glauben kam. Dann kam der erste Sohn, kam der zweite Sohn, und sie entfernten sich immer mehr und auch eine gewisse Sprachlosigkeit. Also sie teilten sich wenig mit, waren aber einmal nicht mehr da. Sie waren auf einmal nicht mehr da. Und ein Freund aus der Gemeinde und ich, wir besuchten sie, und der Mann war da, und es waren so, ja, eher intellektuelle Dinge, die dann jetzt ins Feld geführt worden sind, warum man nicht mehr glauben konnte. Und kurz bevor wir uns verabschiedeten, stellte ich ihm nochmal genau diese Frage und fragte ihn, was ist jetzt der Sinn deines Lebens? Weil für mich das so unzertrennbar von Anfang an auch mit meinem Glauben, mit meinem Leben zusammengehört. Und das wollte ich gerne wissen. Und er guckte mich an und hat in der Zwischenzeit seinen neugeborenen Sohn geholt ins Wohnzimmer. Und er bekam ein strahlendes Lächeln, hob ihn hoch, guckte mich an. Und ich weiß, als wenn das war so intensiv, als wenn das gestern gewesen wäre. Und er sagte, Günther, das ist der Sinn meines Lebens. Er hob seinen Neugeborenen hoch und sagte, das ist der Sinn meines Lebens. Lass uns gedanklich einen ganz kurzen Schritt zurückgehen. Bei dem Moin Moin bin ich ja gerne bereit, auch nochmal zu gucken, was ihr vielleicht rausgefunden habt, was das auch noch alles heißen könnte. Aber es macht ja schon Sinn, wenn man mit bestimmten Fragen es zu tun hat, zu gucken, gibt es da einen Schlüsselbegriff, über den ich mal etwas näher wissen möchte, damit ich nicht auch an der Beantwortung einer Frage vorbeischieße. Und das wollen wir ganz kurz machen. Wir wollen uns nämlich fragen, dieser Begriff Sinn, was heißt das eigentlich? Gibt es eine Herleitung? Gibt es eine tiefere Bedeutung? Und die gibt es in der Tat. Es ist nämlich so, wenn man das Herkunftswörterbuch aufschlägt, das etymologische Wörterbuch, dann kann man erkennen, dass der Begriff Sinn vom Althochdeutschen kommt, vom Althochdeutschen mit den Herleitungen Sinnen, die reisen, streben und wandern, und vom Substantiv Sinta so viel wie Reise und Weg. Das ist die Herleitung dieses Wortes Sinn. Und vielleicht fällt einigen von uns ein, die Sintis, der gleiche Wortstamm, die Ziehenden, die Reisenden. Und das ist, denke ich, einfach ganz wichtig, dass man diesen Schritt nochmal macht. Warum? Weil, wenn wir, und das passt doch, unseren Weg hier auch als Reise verstehen, dann ist doch was ganz Natürliches. Wenn du unterwegs bist, auf Reisen, sagen wir, und du triffst jemand anders, wie läuft denn Kommunikation ab? Dann fragt der Mensch, hallo, man stellt sich vor, wo kommen Sie denn her? Ja, da und da. Oh ja, wow, aus Hamburg, wow, aus Kiel noch besser, auch nicht schlecht. Gut, oder... Und dann ja, die zweite Frage, so, und was machen Sie gerade hier? was machen Sie? Und dann erzählt man so, wo man sich gerade hier aufhält, was man macht, was man sich vorgenommen hat. Und so als dritte Frage, und wo geht es dann weiterhin? Das sind die drei ganz normalen Fragen, die aber auch exakt dazu gehören, um die Frage nach dem Sinn des Lebens komplett und vollständig zu beantworten. Die Frage nach dem Woher, also nach der Herkunft, die Frage nach dem Ziel, dem Wohin, und die Frage, das kann man ja unterschiedlich formulieren, die Frage nach dem Auftrag, nach dem, was ist jetzt angesagt? Und ich denke, egal, wie jemand, wie wir diese Frage nach dem Sinn des Lebens beantworten, aber lasst uns gemeinsam vielleicht einen ganz wesentlichen Punkt festhalten. Die Frage nach dem Sinn des Lebens hast du erst dann komplett beantwortet, wenn du Antworten hast auf das Woher, auf das Wohin und auf das Was jetzt. Hast du noch keine Antwort auf die Frage nach dem Woher, hast du auch noch nicht die Frage nach dem Sinn deines Lebens komplett beantwortet. Genauso wenig, wenn dir die Antwort auf das Wohin fehlt. Das können wir schon mal festhalten. Liegt auch schon wieder ein bisschen was zurück. Sporttrainer, dort im Fitnesscenter, wo ich gelegentlich regelmäßig bin, kamen wir ins Gespräch. Ich glaube, Anhaltspunkt war, er wollte mich zu irgendeiner Veranstaltung am Sonntagmorgen einladen. Liegt ja so spezielle Sachen, die neben nur an bestimmten Tagen und Zeiten stattfinden, und erklärt ihm, dass ich Sonntagvormittags jeweils regelmäßig einen anderen Besuch hätte, andere Verabredung, erklärt wohin. Und dann fragte ich ihn so aus der Situation, ergab sich, sagte, Mensch, wie siehst du das? Also mit dem Leben, mit der Ewigkeit, glaubst du an eine Ewigkeit? Ein relativ junger Kerl, und der gab dann auch eine Antwort, die alles andere als oberflächlich ist. Er sagte, ja, er hat sich das quasi als Übung für sein Leben gemacht, so zu leben im Blick auf die Frage, was möchte ich, dass die Menschen eines Tages an meinem Grab über mich sagen oder über mich denken? Was möchte ich, dass die Menschen eines Tages an meinem Grab über mich sagen oder denken? Das ist schon alles andere als oberflächlich. Aber, frage ich euch, liebe Geschwister und Freunde, kommt das in letzter Konsequenz darauf an, was Menschen über mich denken und sagen? Kommt es in letzter Konsequenz darauf an? Genauso gut könnte ich ja überlegen, was soll eines Tages in der Sterbeanzeige stehen, wenn ich gestorben bin. Arbeit war sein Leben, nie dachte er an sich. Ein besserer Nachruf für Maulesel, oder? Oder eine heimtückische Krankheit erfasst mich und soll dann am Ende der Tage in der Traueranzeige stehen, gekämpft, gehofft und doch verloren? Wir wollen doch keine Verlierer sein. Wir wollen doch zu den Siegern gehören. Also die Frage, reichen solche Gedankenspiele aus, um da voranzukommen, quasi vom Grab aus her zu denken, um uns auf Kurs zu halten in unserem Leben, auch bei rauer See? Ganz bewusster Einschub. Margit und ich durften gestern die wunderbare Gemeinschaft mit Ulrike und auch mit ihrer Tochter Marleen genießen. Und wir haben einiges ausgetauscht, und ich habe zu Ulrike gestern gesagt, weißt du, Ulrike, als wir die Gedenkfeier für deinen Winnie hatten und auf dem Weg von der Gedenkfeier zum Hotel waren, zu der wunderbaren Kaffeetafel, da sagte ich zu Margit auf dem Weg dorthin, sag ich, Margit, ich fand, das eben gerade war erhaben. Und der Begriff kam mir gerade so ein, ja, also ich fand diese Zeit eben gerade erhaben. Margit fragte sofort, wie meinst du das? Ich überlegte kurz und sagte, ich fand, das war spürbar, dass hier bei dem, was gesagt, gesungen wurde, der Tod hat nicht das letzte Wort. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Ich fand es so sehr spürbar, dass Jesus Christus dem Tod die Macht genommen hat. Das war, fand ich, sehr, sehr spürbar. Und trotzdem noch einmal zurück. Ich denke schon, dass Gott uns etwas mit auf den Weg gibt, wo er sagt, das ist schon gar nicht mal so verkehrt, vom Ende her zu denken. Matthias Claudius hat es einmal so ausgedrückt, vom Katheder des Todes das Leben aus zu betrachten, ist durchaus klug. Und das Ganze wird vielleicht unterstützt mit einem Vers, einem Psalmvers, dem Vers 12 aus dem 90. Psalm, wo es in der Lutherübersetzung heißt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und die Hoffnung für alle spielt wieder mit dem Begriff Sinn und übersetzt, mach uns bewusst, wie kurz unser Leben ist, damit wir endlich zur Besinnung kommen. Finde ich persönlich sehr schön. Mach uns bewusst, wie kurz unser Leben ist, damit wir endlich zur Besinnung kommen. Übrigens, dieser Psalm wird dem wahrscheinlich größten Führer unserer Geschichte, nicht Verführer, dem größten Führer zugeschrieben, kein geringerer als Mose hat diesen Psalm niedergeschrieben oder niederschreiben lassen. Welche Schlussfolgerung ziehe ich aus diesem Vers, aus dieser Betrachtungsweise? Ich gehe davon aus, dass viele von euch exakt so in ihrem Alltagsleben oder auch Berufsleben handeln. Dass sie einmal gucken, wohin will ich, was ist das Ziel und dementsprechend auch ihre Tätigkeiten, ihr Tun und Handeln ausrichten. Und ich habe den Eindruck, dass Mose mit diesem Vers uns einen ganz besonderen Gedanken Gottes auch vermitteln möchte. Vielleicht auch etwas sehr Aufrüttelndes. Vielleicht so übersetzt wie, Mensch, lebe nicht so, als wenn du ewig auf Erden leben würdest und so stirbst, als hättest du gar nicht gelebt. Ordne dein Leben bei Zeiten vor Gott. Ordne dein Leben bei Zeiten vor Gott. Frage 1. Wo komme ich her? Wo komme ich her? Die Frage der Identität, die finde ich super wichtig. Wenn das nicht geklärt ist, alle anderen Fragen, aus meiner Sicht, eine riesige Schwierigkeit. Die Frage nach der Identität. Und wir machen uns das klar und wir kennen vielleicht auch Menschen, die beispielsweise nicht um ihren irdischen Vater wissen. Und was das für Schwierigkeiten alleine für diese Menschen bereitet. Viele, die sich auf die Suche machen, um ihren leiblichen Vater kennenzulernen, ein Stück weit ihre Identität auch feststellen zu können. Umso viel wichtiger ist es, dass wir auch die Identität unseres himmlischen Vaters erkennen, verstehen, lernen und lieben dürfen. Der Schöpfer lässt uns nicht im Ungewissen und sagt, ja, ich Gott habe euch Menschen in meinem Bilde geschaffen. Und ich habe euch ausgestattet mit einem Verstand, einem Gewissen, einem Herzen, dem ich die Ewigkeit gelegt habe, einem Herzen, das lieben kann. Ich habe euch so geschaffen, dass ihr miteinander kommunizieren könnt. Und ich habe euch auch geschaffen, dass ihr Verantwortung tragen könnt. So habe ich euch geschaffen. Damit aber auch mit der Folge, dass ihr auch rechenschaftspflichtig sein werdet. Das bedingt das, Verantwortung tragen zu können und gleichzeitig auch rechenschaftspflichtig. Gott lässt uns da nicht im Ungewissen und sagt, ich bin der Schöpfer allen Lebens. Und wir lauschen einfach gemeinsam und lassen unser Herz berühren mit einigen Versen aus dem bekannten Psalm 139. Du hast mich geschaffen, meinen Körper und meine Seele. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Deine Gedanken sind zu schwer für mich, oh Gott, es sind so unfassbar viele. Sie sind zahlreicher als das Sand, als der Sand am Meer. Wollte ich sie alle zählen, so käme ich doch nie an ein Ende. Ein Gedanke Gottes, noch bevor ich geboren wurde, vor der Geburt von Gott erkannt. Er kennt mich, er kennt dich. Liebe Geschwister und Freunde, spüren wir etwas dann von der Geborgenheit, wenn wir uns in diese Verse reinfallen lassen können? Das ist Geborgenheit. Gott kennt mich. Manchmal frage ich Leute dann vor Bewusstsein ihres Geborenseins, und wann warst du dann und dann? Lächeln sie mich an, da war ich. Doch, sag, du warst schon ein Gedanke Gottes. Du warst schon ein Gedanke Gottes. Ein wunderbarer, wunderbarer, wunderbare Wärme, die Gott uns da mit auf diesem Weg gibt. Wie sieht unser Auftrag aus nach dem Hier und Jetzt? Wie sieht unser Auftrag aus? Und Herbert hat das für uns quasi schon gebetet in der Gebetsgemeinschaft. Kann man ganz viel zu sagen, aber dann würde ich den Zeitrahmen noch viel mehr strapazieren, als ich schon tun werde. Ich habe für uns ein klasse Kapitel allerdings ausgesucht. Also klasse, weil ich es klasse finde. Kapitel 22, Matthäus-Evangelium. Ich finde das schon spitze, Jesus auch in den Situationen zu beobachten, wenn er auf Menschen trifft, die heuchlerisch auf ihn zukommen und ihm eine Falle stellen wollen. Matthäus Kapitel 22, Zusammenhang. Erstens kommen die Pharisäer auf ihm zu und wir kennen das alle, die Frage, die Steuerfrage mit der Münze. Wow! Und er stopft denen so richtig das Maul. Wir sind ja auch noch, kann ich so sprechen. Also klasse, super. Dann kommen die Sadduzäer, die ja ein Problem mit der Totenauferstehung haben, diese Schwagerehe und so weiter. Den wäscht er auf den Kopf. Hervorragend. Und dann kommt der dritte, der Schriftgelehrte, und fragt nach dem wichtigsten Gebot. Ab Vers 36, Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Jesus antwortet ihm, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Soweit im Übrigen nichts Neues, nachzulesen, 5. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 5. Aber Jesus fährt fort und sagt, das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber das zweite, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen Geboten enthalten. Gott und deine Mitmenschen zu lieben. Also, wenn das nicht eine Ansage ist für unser Hier und Jetzt, für die Frage nach dem Auftrag meines Lebens, dann weiß ich nicht. Das ist zumindest die Antwort Gottes. Und im Übrigen, das sind keine schweren Antworten, wo man irgendwie was studiert haben müsste, sondern die Antworten, die Gott uns gibt, wir werden ja gleich nochmal eine Antwort vielleicht bekommen auf die Frage nach dem Ziel, die sind doch relativ simpel zu verstehen. Und so ist es auch mein Verständnis, wenn jeder das verstehen soll, dann müssen sie auch klar und deutlich formuliert sein. Das sind sie. Ob ich die Antworten, die Gott bereithält, annehme, das ist eine ganz andere Frage. Das ist eine ganz andere Frage. Und so kommen wir auch zum Schluss. Die Frage nach dem Ziel unseres Lebens. Welches Ziel steuere ich an? Und damit auch die Frage nach dem Fixpunkt, oder weil wir hier in Norddeutschland sind, nach dem Leuchtturm für mein Leben. Woran orientiere ich mich, was wirklich fix ist, was Bestand hat, was nicht gestern hier, heute dort und morgen dort steht? Wo ist der Fixpunkt? Was habe ich als Ziel? Übrigens, den Freund der Gemeinde, den anderer Freund aus der Gemeinde und ich besuchte und der sein Kind, sein Neugeborenen hochhielt und freudestrahlend mir sagte, Günther, das ist der Sinn meines Lebens. Wir haben auch heute Kontakt wieder, hat ein sehr bewegtes Leben hinter sich. Ich hatte zwischenzeitlich dann schon gehört, dass seine Ehe in die Brüche gegangen war, seine Frau wieder verheiratet, Drillinge bekommen, seine Söhne nicht mehr bei ihm waren. Und Jahre später treffen wir uns beim Einkauf, kommen sofort ins Gespräch und sagt er, du Günther, guck mal, da sind meine beiden Jungs bereits im Teenageralter, Und dann hat er ganz offen mit mir gesprochen und gesagt, Günther, die sind auf dem Weg in die rechte Szene. Völlig abgedriftet. Alles kaputt. Und dann guckt er mich an und sagt, aber was wäre ich für ein Vater, wenn ich nicht alles tun würde für meine Söhne? Und in dem Augenblick legte ich meine Hand auf seine Schulter und sagte, weißt du, genauso ist es auch bei Gott. Was wäre er für ein Vater, wenn er nicht alles tun würde, um uns zurückzuholen? Genauso ist es bei Gott. Und an einem anderen Abend, als wir uns trafen, sagte er zu mir, Günther, ich habe mich an die Frage erinnert, was ist der Sinn meines Lebens? Und ich weiß, wie ich meinen Sohn hochhob. Sag dir, mit dem Bruch meiner Familie, mit der Scheidung, stand bodenlos da. Es war kein Halt mehr da. Es war nur noch blankes Entsetzen. Das, worauf ich mein Leben aufgebaut habe, und ich meinte das ja ernst, als ich das damals sagte, alles weg. Alles, von jetzt auf sofort, kein Bestand mehr. Und ohne, dass ich seinen Namen, ich werde auch seinen Namen nicht nennen, wir treffen uns seit fast 3 Jahren regelmäßig. Und wer das mag, darf das gerne ins Gebet mit einschließen. Wir treffen uns und sprechen. Ich merke, wie sehr Satan zieht und Satan keine Lust hat, ihn abzugeben in das Reich des Herrn. Ich biete an, da weiter im Gespräch zu bleiben und hoffe, dass das Ganze einen guten Ausgang hat. Denn, 1. Timotheusbrief, Gott möchte, dass niemand verloren geht. Und macht doch klar und sagt uns durch den 1. Petrusbrief, Kapitel 1, das Ziel eures Glaubens, und wir können das, denke ich, übersetzen, das Ziel eures Lebens ist die Errettung eurer Seelen. Das Ziel eures Lebens fixiert es an, mein Reich, fixiert Jesus an. Denn er, Jesus Christus, hat den Weg frei gemacht. Kein anderer. Er weist uns den Weg zum Ziel und er steht mit weit ausgebreiteten Armen da und wartet auf uns. Er hat dem Tod die Macht genommen. Erst Jesus Christus hat uns die Möglichkeit geschaffen, davon bin ich ganz fest überzeugt, ein im wahrsten Sinne des Wortes sinnvolles Leben zu führen. Mit Christus in den irdischen Tod, an dem niemand vorbeikommt, heißt durch den Tod in die ewige Gemeinschaft. Und ich wünsche uns, liebe Geschwister und Freunde, dass wir aufeinander Acht haben, dass niemand von uns, vielleicht auch schleichend, sein Leben anfängt, auf etwas aufzubauen, was so schnell wie ablaufendes Badewannenwasser im nächsten Augenblick verschwunden ist. Mein Freund, das erlebt, gönne ich niemanden, mir nicht, dir nicht, uns allen nicht. Zusammenfassung, habe ich irgendwann mal gelernt, jeder gute Vortrag, jede gute Predigt muss mit einer Zusammenfassung enden. Ich mache das aber auch ganz einfach. Egal, ob ihr in der Mönckebergstraße oder wo auch immer gefragt werdet, vielleicht ja mal, was der Sinn eures Lebens und dann nicht mehr als 3 Sätze, könnt ihr vielleicht antworten und sagen, ich brauche gar keine 3 Sätze, ich komme mit einem Satz aus. Was ist der Sinn meines Lebens? Von Gott, für Gott, zu Gott. Von Gott, für Gott und zu Gott. So beantworte ich die Frage nach dem Sinn des Lebens. Jesus Christus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wir Christen dürfen vom Sieg her leben. Und ich wünsche uns allen Gottes reichen Segen in unserem von ihm geschenkten, sehr sinnvollen Leben. Amen und Halleluja. Amen.